Zeit für Veränderung, ein Podcast von Oikos Paderborn. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für mehr Nachhaltigkeit. Schön, dass ihr bei unserer heutigen Folge wieder mit dabei seid. Diesmal sind wir zu zweit. Ich bin Svenja.
Und ich bin Nick, hallo.
Heute sprechen wir über die Leitfrage: Wie nachhaltig ist Deutschland im globalen Vergleich? Nick wird sich jetzt auf die Umweltpolitik konzentrieren und zwar genauer gesagt auf die Ziele, die sie sich gesetzt hat.
Ja, danke Svenja. Ich möchte mich heute erstmal mit den Sustainable Development Goals beschäftigen, die sogenannten SDGs. Und zwar wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2015 ein Papier angenommen mit 17 Kernzielen. Diese Kernziele kommen mit 169 Zielvorgaben, die aber zum Beispiel in verschiedenen Dimensionen sind, wie zum Beispiel Soziales oder Umwelt oder Wirtschaft. Aber es geht die ganze Zeit um Nachhaltigkeit dabei. Und das ist zum ersten Mal, dass halt Nachhaltigkeitsziele formuliert wurden, die eben in alle drei Dimensionen gehen. Diese Forderung könnte man auch Agenda 2030 nennen, aber wir haben es in Deutschland ja nicht so mit Agenden. Deswegen ist es ein internationales Abkommen, wozu sich auch Deutschland verpflichtet hat. Und diese Verpflichtung, der müssen wir nachkommen. Moralisch.
Kannst du denn zu jeder Form der Nachhaltigkeit ein Ziel nennen?
Ja, das kann ich. Zum Beispiel im sozialen Bereich hätten wir dann einmal das grobe Ziel, kein Hunger. Da verbinden sich natürlich weitere Zielvorgaben, die in die Richtung gehen, dass man auch selber etwas dafür tun kann. Zum Beispiel, indem man öfter vegetarische Gerichte kocht und allgemein seinen Fleischkonsum reduziert. Oder aber, indem man für Organisationen spendet, die sich um Lebensmittel für ärmere Regionen in der Welt kümmern. Oder aber, indem man einfach darauf achtet, nicht zu viel zu konsumieren, beziehungsweise zu viel wegzuschmeißen an Essen. Denn wir sind hier in unserer industriellen Region im Überschuss. Und in anderen Regionen der Welt leiden Menschen an Hunger. Ein weiteres Beispiel ist das Ziel Nummer 3. Gesundheit und Wohlergehen. Die konkrete Zielformulierung lautet: ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Ja, da kann man natürlich gerade in dieser heutigen Zeit mit der Corona-Pandemie besonders drauf schauen, denn gerade die Pflegekräfte in Alten- und Krankenpflege sind ja im Moment häufiger in den Medien gewesen als sonst und eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, beziehungsweise etwas dazu zu tun, dieses Ziel zu erreichen, ist es, für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften einzutreten. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Möglichkeit, Blutspenden zu gehen, denn die Krankenhäuser auf dieser Welt brauchen immer wieder Blut für Operationen und das ist ein knappes Gut. Gerade in der letzten Zeit ging die Spendezahl deutlich zurück. Aus dem Bereich der Umwelt möchte ich beispielsweise das Ziel unter dem Titel Leben unter Wasser nennen. Dabei geht es darum, die Ozeane und Meere und die Meeresressourcen im Sinne von nachhaltiger Entwicklung zu erhalten und diese Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Ein amerikanischer Schauspieler sagte: Wir ersticken uns zu Tode mit dem ganzen Plastik, das wir wegwerfen. Es tötet unsere Meere. Wir nehmen es in uns auf durch den Fisch, den wir essen. Da lässt sich ganz klar auf Dinge schließen, die man selber tun kann. Man verzichtet auf Plastik, beziehungsweise man verzichtet vor allem darauf, Plastik wegzuschmeißen. Wenn ich meinen eigenen Plastiktütenbestand anschaue, ich versuche ihn nicht zu verringern, weil sonst würde ich ja Plastik in die Umwelt werfen. Auch wenn unsere Recyclingstationen den Schein erwecken, es würde alles recycelt. Von dem meisten Plastik, was in den gelben Säcken landet, wird in Deutschland nichts recycelt. Ja, genau, es wird entweder verbrannt oder es wird exportiert. Und Afrika importiert ganz gerne, beziehungsweise wir exportieren gerne nach Afrika und dort landet es dann auf großen Halden und versucht zu verrotten, weil das funktioniert ja nicht richtig.
Ja, das wird dann verbrannt, oder nicht?
Genau. Eine weitere Möglichkeit, sich für dieses Ziel einzusetzen, ist zum Beispiel nur Fischarten zu kaufen, die nicht durch Überfischung bedroht sind, wenn man denn noch Fisch konsumieren möchte. Ein weiteres Ziel ist das Ziel bezahlbare und saubere Energie. Wie der Titel schon sagen lässt, geht es darum, den Zugang zu bezahlbarer und verlässlicher sowie nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern. Die Aussage, Kernkraftwerke hinzustellen, ohne zu wissen, wo der Atommüll entgelagert werden kann, ist wie das Abziehen einer Handgranate, bevor man weiß, wo man sie hinwerfen wird. Dieses ist ein Beispiel für die Atomkraft in ganz vielen Ländern der Welt. Gerade in Anbetracht dessen, dass aktuell der Energiebedarf weiter wachsen wird, ist das natürlich eine Frage, wie das aussehen wird in Zukunft. Wie können wir unseren Energiebedarf decken? Eine Möglichkeit ist natürlich, Strom zu sparen, also weniger Energie zu verbrauchen. Und das geht natürlich zum Beispiel, indem man bei Produkten den Stecker zieht, wenn man sie nicht verwendet und sie nicht die ganze Zeit am Netz lässt. Oder auch einfach Produkte zu kaufen, die keine langen Lieferwege oder keine langen Kühlketten haben. Das ist auch ein Beispiel, wie man etwas dafür tun kann, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Das waren nur ein paar der 17 Ziele. Die anderen findet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit im Netz. Wir verlinken es euch auch in der Folgenbeschreibung. Aber jetzt zu dir, Svenja. Ich frage mich die ganze Zeit schon, wie das mit der Energie aussehen wird. Wer investiert denn mehr in erneuerbare Energien? Sind es die Industriestaaten oder doch die Schwellen- und Entwicklungsländer?
Ja, das ist vielleicht überraschend, aber die Entwicklungs- und Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien investieren insgesamt viel mehr Geld in erneuerbare Energien als die Industriestaaten. Aber auch bei den Industriestaaten gibt es Vorbilder, nämlich zum Beispiel Kanada und Norwegen. Der Großteil ihrer Energieträger ist nämlich erneuerbar. In Kanada ist die Wasserkraft die Hauptenergiequelle und in Norwegen die Windenergie. Da kann sich Deutschland noch einiges abschauen.
Das ist richtig. Im Zuge dessen möchte ich ein Beispiel bringen, und zwar das Beispiel von Nordlink. Das ist ein Energiekabel, was Deutschland bzw. Norddeutschland mit Norwegen verbindet. Und es ist dazu da, um in Zeiten der schwachen Energie, also wenn es windstill ist zum Beispiel, dass dann Energie aus Wasserkraft durch die Leitung geschickt werden kann, um dem Land zu helfen, wo gerade der Wind nicht weht, während das andere Land dann auf ihren Gegenleistungen halt auch Windenergie liefern kann, damit die Wasserspeicher nicht unnötig abgepumpt werden müssen. Das, finde ich, ist ein gutes Beispiel für internationale Zusammenarbeit, um die Ziele zu erreichen. Aber hängt das Wirtschaftswachstum eigentlich immer mit einem erhöhten Stromverbrauch zusammen?
Nein, ganz und gar nicht. Eine Studie der US-Energieinformationsbehörde vom Juni 2020 zeigt, dass die Wirtschaft wachsen kann, ohne dass dafür zusätzlich Strom verbraucht wird. Das ist ein Lichtblick, vor allem für Länder, die immer mehr zu erneuerbaren Energien wechseln, um den Planeten zu retten. Dieses Umdenken ist umso wichtiger, da zurzeit der weltweite Stromverbrauch schneller wächst als die Weltbevölkerung. In den Industriestaaten ist der Stromverbrauch pro Kopf insgesamt zurückgegangen, allerdings auf sehr unterschiedlichem Niveau. In Deutschland und Japan zum Beispiel wurde ein geringes Wirtschaftswachstum verzeichnet und der Pro-Kopf-Verbrauch an Strom ist ungefähr gleich geblieben. Deutschland verbraucht zurzeit insgesamt fast 50% weniger Strom pro Person als die USA. Jedoch könnte man die Energie noch besser nutzen, also die Energieeffizienz steigern, beispielsweise durch eine bessere Wärmedämmung in Gebäuden. Aktuell verbrauchen die Entwicklungsländer durch ihr stetiges Wirtschaftswachstum immer mehr Energie. Das bedeutet also, dass alle Staaten international kooperieren müssen, damit sie gemeinsam den Klimawandel bekämpfen können.
Ich kam vorhin schon kurz auf die Corona-Pandemie zu sprechen. Ich frage mich nun, hat eigentlich die Corona-Pandemie den Energieverbrauch in Deutschland im letzten Jahr beeinflusst?
Ja, da habe ich eine sehr erfreuliche Nachricht, denn 2020 war das grünste Jahr der Stromerzeugung in Deutschland. Das liegt auch unter anderem natürlich an der Corona-Pandemie. Das Klimaziel wurde übertroffen, da die Treibhausemissionen um fast die Hälfte gefallen sind und zuvor eigentlich nur eine CO2-Minderung von 40% angestrebt worden war, also 10% mehr als gewollt. Dadurch, dass die Wirtschaft gelitten hat und teilweise brach lag, wurde in diesem Zeitraum weniger Strom verbraucht. Die Erzeugung der erneuerbaren Energien, vor allem der Wind- und Sonnenenergie, stieg dabei gleichzeitig auch signifikant.
Das ist interessant. Nun eine andere Frage. Wer sind eigentlich die Verantwortlichen für den Klimawandel? Und wer übernimmt am meisten Verantwortung?
Ja, historisch gesehen haben natürlich die Industrieländer am meisten zum Klimawandel beigetragen. Heute hat sich das Blatt aber gewendet, da die Entwicklungs- und Schwellenländer diese langsam aber sicher überholen. China ist gerade an der Spitze der Energieverbraucher, gefolgt von den USA, der EU und Indien. Wenn man aber alle historischen CO2-Werte zusammenzählt, landen die USA auf dem ersten und die EU auf dem zweiten Platz. Und die Entwicklungsländer liegen ganz weit hinten. Somit müssten also die Industrieländer am meisten Verantwortung für den Klimawandel übernehmen und Vorreiter werden, da sie auch das meiste technologische Know-how und Geld besitzen, um in klimafreundlichere Technologien zu investieren. Und wenn man auch noch die Pro-Kopf-Emissionen dazu nimmt, gibt es eine sehr große Differenz zwischen den Bewohnern der Industriestaaten und die der Schwellen- und Entwicklungsländer. Und zwar liegt diese Differenz bei ca. 9 Tonnen CO2, die der Bewohner aus einem Industrieland mehr ausstößt. In Deutschland verursacht jede Bürgerin und jeder Bürger immerhin noch etwa 10 Tonnen CO2 pro Jahr und steht somit auf Platz 41. Oft ist es in Entwicklungs- und Schwellenländern nur die wohlhabende Minderheit, die die meisten Luxusemissionen auf Kosten der ärmeren Bevölkerung verbraucht. Neben dem Energieverbrauch gibt es andere menschliche Aktivitäten, die die Erderwärmung vorantreiben, zum Beispiel die Waldrodung. Im Amazonasgebiet ist das besonders schlimm. Die Emissionen, die durch die Rodung entstehen, sind viermal so groß wie die energiebedingten Emissionen des Landes. Die Entwicklungsländer pochen auf eine nachholende Entwicklung, die ihnen auch historisch zusteht. Aus diesem Gedanken heraus entstand in der UN-Klimarahmenkonvention das Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung, um eben diese Unterschiede bei der Verursachung des Treibhauseffektes wiederzuspiegeln. Als Fazit kann man sagen, dass natürlich trotzdem alle Länder am Klimaschutz mitarbeiten müssen, weil ja auch alle von einem stabilen Klima profitieren und die Industriestaaten ohne Unterstützung von den Schwellen- und Entwicklungsländern den Klimawandel nicht stoppen können.
Ja, natürlich. Gerade die Schwellen- und Entwicklungsländer sind ja in der Situation, dass sie eben sich weiterentwickeln wollen und die heutigen Industrieländer haben es halt durch die industrielle Revolution geschafft, sich emporzuentwickeln und dadurch liegt natürlich eine gewisse Verantwortung auch auf beiden Gruppen, dass sie nicht sich gegeneinander ausspielen, sondern es müssen alle etwas für den Klimaschutz tun. Deswegen gab es ja auch diesen Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Natürlich sind wenige Länder nicht Mitglied der Vereinten Nationen, aber dennoch finde ich, ist es ein Zeichen, dass alle gemeinsam verantwortlich sind für die Zukunft des Planeten.
Genau.
Unsere Quellen und weiterführende Infos stehen in der Folgenbeschreibung. Unter anderem gibt es auch einen 17-Ziele-Podcast, der ist auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Auf Facebook und Instagram findet ihr uns jeweils unter dem Namen Oikos Paderborn. Wir freuen uns über einen Austausch mit euch, also schickt uns gerne Fragen, Feedback, Ideen für Themen und alles, was ihr loswerden wollt. Hat euch die Folge gefallen? Dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, eine positive Bewertung dalasst und uns weiterempfehlt.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für Veränderung.
Ciao mit Frau.